Ja, wir sind mitten in diesen Studien zur bekanntesten Geschichte des Neuen Testamentes oder Gleichnis des Neuen Testamentes, bekannt als Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und ich hoffe, dass ich diese Predigt emotional gut packe. Für mich sind diese Predigten total bewegend. Ich muss euch sagen, liebe Gemeinde, dass im Arbeiten über diese Texte, man sagt dazu, dass diese Geschichte vom verlorenen Sohn, das Evangelium im Evangelium ist. Man begegnet so dem Herz Gottes und dem eigenen Herzen. Das ist absolut bewegend. Und ich hoffe sehr, dass ihr auch eure Herzen aufmachen könnt, euch mitbewegen lasst in diesem Studium. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich durchkomme. Also ich versuche mich emotional zusammenzureißen. Aber geht nicht immer so, wie man sich das wünscht. Was bewegt Gottes Herz? Was bewegt Gottes Herz? Wie ist Gottes Liebe wirklich für uns? Diese Frage beschäftigt Menschen seit vielen, vielen Generationen, eigentlich seit Anbeginn der Menschheit. Und auch Jesus trifft auf diese Frage in der Begegnung mit religiösen Leuten, die alle ihre Vorstellung hatten. Und als sie beobachtet haben, wie Jesus Kontakt und Umgang mit Menschen hat, die sie ganz klar als Sünder erkannt haben, da waren sie verschnupft. Das fanden sie sehr eigenartig, wie dieser, der der Sohn Gottes sein will, mit Menschen umgeht, die so überhaupt nicht in die religiöse Idee hineinpassen. Und Jesus gibt ihnen, wie ein Orientaler das eben macht, die Antwort nicht in 5 Punkten, sondern in 3 Geschichten. Und in diesen Geschichten sind wir und jetzt auf dem Höhepunkt dieser letzten Geschichte, der Geschichte einer Familie, von einem Vater, von 2 Söhnen. Und die Familie ist keine glückliche Familie. Die Geschichte, die Jesus erzählt, ist eine Tragödie. Und beide Söhne haben ein gebrochenes Verhältnis zu ihrem Vater und beide Söhne haben Mühe miteinander. Das ist die Spannung, in der sie sich befinden. Und Jesus spricht die Zuhörerschaft an. Wir müssen uns das immer wieder vor Augen halten. Der Plot, in dem die Geschichte stattfindet, ist, das sind Pharisäer, die murren, die sind verärgert. Das sind Sünder, die sind sehr gerne bei Jesus und er versucht ihnen die Liebe des Vaters zu zeigen. Und in diesem Gleichnis ist der jüngere Sohn, das sind so die klassischen Sünder, das sind so die Leute, die richtig ihr Leben versauen, die total ausbrechen, die so leben, dass Christen so einen Hals kriegen, wenn sie die beobachten. Dann gibt es die andere Truppe repräsentiert im älteren Sohn. Das sind die Religiösen, das sind die Leute, die gut sind, die alles richtig machen, die nie ein Gebot übertreten, so richtig vorbildliche Leute. Und die dritte Personengruppe, der Vater, der Gott repräsentiert, nicht eine Gruppe, sondern Gott am Ende. Und Jesus will ihnen da etwas beibringen. Wir waren bei der letzten Predigt damit geendet, dass der jüngere Sohn sich aus dem Staub gemacht hat und sich nur noch ein glückliches Leben vorstellen konnte, fern von der Familie. Der hat gedacht, ich muss weg hier, ich muss raus hier, das wird mir alles zu eng in diesem religiösen, frommen Umfeld, das ist so lästig, ich will weg, weg von dem älteren Bruder, weg von dem Vater, ich will nichts mehr in der Tragung von Gott wissen, ich will los. Und so legt er los und geht weg von seiner Familie. Er hat sich also völlig verrechnet in seinem Lebenstraum. Und als eine harte Wirtschaftskrise noch dazukommt, da platzt sein Traum. Und ich denke, so ist es oft im Leben. Man denkt, man muss weg von Gott, es ist einem alles zu eng. Man will ein anderes Leben leben und gestalten. Und dann geht man mit ganz großen Hoffnungen weg. Und dann platzt irgendwann der Traum. C.S. Lewis, ein englischer Literaturprofessor und der Schöpfer der Narnia-Reihe, sagt in seinem Buch über den Schmerz Folgendes dazu. Der menschliche Geist wird nicht einmal den Versuch unternehmen, seinen Eigenwillen aufzugeben, solange alles in Ordnung zu sein scheint. Wir haben da ein echtes Problem in uns. Das ist quasi eingebaut. Das ist unser normaler Grundmodus, dass wir unseren Eigenwillen nicht aufgeben, dass wir nicht mal drüber nachdenken, solange alles irgendwie seinen guten Verlauf nimmt. Zuweilen braucht es den Gongschlag. Zuweilen braucht es die Krise. Braucht es das Rennen vor die Wand, um wach zu werden. Und so geht's hier unserem jungen Mann. Aber es bringt ihn nicht zur Erkenntnis. Man denkt ja, wenn Menschen so richtig in die Krise kommen, dann werden die wach. Aber das ist eine Theorie, die sich religiöse Leute ausdenken. Dieser junge Mann wird nicht wach. Er schmiedet einen Plan, wie er sein Leben wieder in den Griff bekommen kann. Und da steigen wir heute Morgen ein. Er hat einen ganz verwegenen Plan. Ich sagte schon mal voraus, dieser Plan, der klingt super fromm. Man könnte denken, das ist richtig gut. Das ist richtig gut, was der will. Und im genaueren Betrachten werden wir merken, das ist richtig schlecht, was der will. Aber die Äußerlichkeit denkt man, das ist richtig gut. Gucken wir in den Text. Er hat also die Schwierigkeit, dass er dann bei der Pleite landet und dann geht er in sich, aber arabische Übersetzungen übersetzen an der Stelle nicht, er ging in sich, sondern übersetzen, er wurde schlau. Die ganze arabische Perspektive ist schon eine ganz andere, sehr westlich geprägt, wie wir das an der Stelle verstehen. Er wurde schlau, der schmiedet jetzt einen Plan, mit dem er versucht, das Beste aus seiner Situation zu machen. Hören wir ihm zu, wir blenden uns ein. In seine Gedanken. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Klingt doch gut, oder? Ich meine, wenn einer so am Sonntagmorgen sowas in den Gottesdienst sagen würde, so, boah, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor euch als Gemeinde, nehmt mich wieder auf. Das klingt ja gut, könnte man sagen, boah, da ist einer, der es wirklich versteht. Aber wie gesagt, lasst euch nicht täuschen. Was gut ist an dieser Aussage, er will zu seinem Vater zurückkehren. Das ist gut, das ist sehr gut. Lösung des Problems kommt beim Vater nirgendwo anders, zumindest das hat er auf dem Schirm. Aber er weiß auch, dass er sein Recht verloren hat, Sohn zu sein. Und die Versöhnung mit seiner Familie, seiner Sippe und seinem Dorf wird es erst dann geben können, in diesem orientalischen Setting, wenn er das Geld zurückzahlen kann, das er vergeudet hat. Der Verlust des Familienvermögens und für Juden der Verlust des Familienvermögens bei Nichtjuden, bei Heiden, das ist der Super-GAU für diesen jüdischen Mann der damaligen Zeit. Und in seinen Augen ist nach wie vor das verlorene Geld das eigentliche Problem. Er versteht immer noch nicht, dass das gebrochene Herz des Vaters das Kernproblem ist. Er steht noch bei dem Thema Geld. Ich habe mich nicht richtig verhalten, ich habe die Regeln nicht eingehalten, ich habe verschwendet, was mir anvertraut war. Das ist noch sein Problem. Wenn man bedenkt, dass Jesus zu Pharisäern spricht, ist ja die Hauptzielgruppe dieser drei Gleichnisse. Dann steckt da eine Botschaft drin. Religiöse Leute haben oft die falsche Agenda, will er uns an dieser Stelle sagen. Das Problem ist nämlich von diesem ersten verlorenen Sohn nicht seine Gesetzesübertretung und wie er mit der ganzen Öffentlichkeit in Regeln umging, sondern die zerstörte Beziehung zum Vater. Und wir denken oft als Christen, dass wir vor allen Dingen die Regeln einhalten sollten. Wir fühlen uns gut, wenn wir regelmäßig vielleicht in der Bibel lesen und Gottesdienste besuchen und beten und all die Äußerlichkeiten einhalten. Und dann fühlen wir uns natürlicherweise gut. Ich weiß nicht, wem es von euch so geht. Ich will es offen sagen, mir geht's gut. Wenn ich lese einmal im Jahr die Bibel durch, wenn mir das gelingt, und es ging richtig gut die letzten Jahre, dann fühle ich mich gut. Denke ich, bin ein guter Christ. Der Vater kann zufrieden sein mit mir. Weiß nicht, wie viele von dieser Gemeinde die Bibel einmal im Jahr durchlesen. Ich mach's. Und dann holt man sich da was raus. Und dann bin ich sonntags morgens müde und ich quäl mich aber aus dem Bett und gehe doch in den Gottesdienst und bleib nicht liegen. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Und dann gibt es noch so andere Regeln. Wir Christen, wir sollten vor der Ehe nicht zusammen leben und schlafen. Wir sollten treu unser Geld geben. Wir sollten unsere Gaben für Gott einsetzen. Je mehr man das alles macht, je besser fühlt man sich. Wir halten die Regeln ein. Wir sind richtig gute Christen. Und das adressiert Jesus an der Stelle. Und will uns an der Stelle sagen, dass es oft leichter ist, die Regeln einzuhalten, sich darüber gut zu fühlen, die Regeln einzuhalten und doch keine Beziehung zum Vater zu haben. Leute, und das ist ein massives Problem, was er hier adressiert, dem wir noch ein Stück nachgehen werden. Das ist ein ganz, ganz massives Problem. Vielleicht eine unserer größten Anfechtungen überhaupt, die wir als fromme Menschen haben, dass wir alles richtig machen. Wie ein Ehepaar, das verheiratet ist, beide sind sich treu, beide bleiben beieinander, auch in Krisen. Und sie sind die ganze Zeit, was die Regeln betrifft, optimal aufgestellt. Aber in ihrem Herzen ist keine Liebe mehr füreinander.
Von außen ist alles perfekt und rund, aber im Herzen lebt nichts mehr. Und das ist das Thema, was Gott anspricht, zu sagen, das ist nicht der Sinn, nicht die Absicht, dass das Äußere alles in guter Ordnung ist. Gottes Absicht ist, dass unser Herz involviert ist. Und es ist so viel leichter, die Regeln Gottes zu erfüllen, als in dieser lebendigen, vertrauensvollen Liebesbeziehung zu Gott, dem Vater, zu leben. Für uns alle. Und für mich als Pastor, glaube ich, noch mehr, weil ich die Regeln ja gut kenne. So, das war hier der Punkt. Und der junge Mann, der will sich selber rechtfertigen. Er will nämlich selber den Schaden beheben und selber seine Ehre wiederherstellen. Denn er sagt, mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Was will der? Was ist seine Absicht? Warum will der Tagelöhner werden? Die Absichten sind ein Stück verborgen. Man muss sie aus der orientalischen Kultur verstehen. Das Erste, was er damit sagt, ein Tagelöhner, in dieser Vokabel steckt drin, dass er eigentlich ein gelernter Facharbeiter werden will. Wir verstehen meist was Falsches unter einem Tagelöhner. Das ist so ein Hilfsarbeiter, eine Hilfskraft, vielleicht ein Taugenichts, der mal irgendwo bei Erntehelfer oder irgend sowas. Aber ein Tagelöhner, da steht im Sprachlichen ein Begriff drin, den wir eigentlich als Handwerker übersetzen müssen. Als gelernter Handwerker. Und die gelernten Handwerker arbeiteten auf dem Gut des Vaters. Sie wohnten nicht auf dem Gelände des Vaters, da wohnte nur die Familie, die Sippe und die Sklaven. Die Handwerker lebten im Dorf oder im Nachbardorf. Und sie waren quasi Selbstständige, die verpflichtet wurden, per Kontrakt ein paar Arbeiten zu erledigen, auf der Basis Tag für Tag, und haben jeden Abend ihren Lohn bekommen. Aber das waren Facharbeiter. Der Sohn sagt also, ich will nicht bei euch leben. Ich will nicht bei der Familie wohnen. Ich will nicht zu diesem älteren Bruder zurück, der mir das Leben so zur Hölle gemacht hat. Ich will auch nicht zurück in die Beziehung des Vaters. Familie, nein, danke. Ich will auch kein Sklave werden, da müsste ich ja auch da leben. Ich will ein gelernter Facharbeiter sein. Ich will nicht zur Familie zurück. Das ist so interessant im Leben. Wenn man in Krisen kommt, fragt man nach Gott, sucht man nach Gott, aber will nicht wirklich mit Gott in Kontakt kommen. Das ist eine interessante Dynamik. Menschen, die in Krisen kommen, brauchen Gott zum Beispiel, um ihre Emotionen, ihre Vorwürfe loszuwerden. Gott, wie kannst du das zulassen? Wie gut, dass es einen Gott gibt, den man so beschuldigen kann. Stell dir mal vor, den Gott gibt's nicht, du erlebst eine ganz tiefe Krise und musst mit dem ganzen Zeug bei dir bleiben. Anstatt, dass es da einen Gott gibt, den du anklagen kannst. Wie gut, dass er diese Rolle so übernimmt. Das tut einem im Leben immer wieder gut. Und so will er den Vater benutzen, aber nicht in die Versöhnung mit der Familie zurück. Das Zweite, was dieser Tagelöhner-Gedanke in sich trägt, er will Handwerker werden. Er will den Schaden selber wieder gut machen. Er will das verlorene Familienvermögen ohne Hilfe wieder zusammensparen und zurückerstatten. Was ist seine Absicht? Er will den Respekt des Dorfes, den er verloren hat, denn wenn er jetzt zurückkäme in sein Dorf, dann würde er einen spießroten Lauf des Spotts und des Hohns in seinem orientalischen Dorf erleben. Und er will es selber wieder gut machen, den Respekt zurückgewinnen, sich richtig reinhängen. Und vielleicht würde der Vater an der Stelle sagen, naja, der Sohn, er hat sich auch angestrengt und ist ja auch demütig, dass er jetzt nicht irgendwen die Zeche zahlen lässt und dass er selber sein Bestes gibt. Und er hofft ein bisschen, den Vater beeindrucken zu können. Aber die Frage, die man da so stellen muss, ist, sag mal, wie viel hat der eigentlich vergeudet, dieser jüngere Sohn? Kann man denn mit einer handwerklichen Tätigkeit, das war damals noch sehr ehrbar, heute verdient man im Handwerk leider nicht mehr viel, ich halte es für verkehrt, kann man überhaupt mit so einem Handwerk denn so viel Geld verdienen, dass er das, was er vergeudet hat, wieder zurückzahlen kann? Oder überschätzt sich unser Mann hier komplett selbst? Oder fehlt ihm der Blick für die Tragweite seiner Schuld, die er angerichtet hat? Auf jeden Fall meint er, wenn er ein gelernter Facharbeiter wird und sich richtig reinhängt, wäre er in der Lage, das zurückzuzahlen. Eine dritte Absicht, die hier verborgen liegen kann, ist die Absicht, dass er ein Dienerverhältnis zu seinem Vater einnehmen will. Er versteht immer noch nicht, dass er Sohn werden soll. Er will Angestellter sein. Er will für den Vater arbeiten. Das war eine Diskussion zwischen Jesus und den Pharisäern über die ganze Zeit im ganzen Neuen Testament. Knechte oder Söhne, Knechte oder Söhne. Und er peilt an, dass der Vater der wird, der ihm sagt, wo es lang geht. Und er macht, was der Vater sagt, kriegt dafür ein gewisses Geld. Und so, dann geht's eben weiter. Und das zeigt, dass in dieser Absicht, Tagelöhner zu sein, auch der Gedanke drinsteckt, dass er nicht Versöhnung anstrebt. Der Sohn ist an diesem Zeitpunkt noch nicht an dem Punkt, dass er Versöhnung will. Was ist nochmal seine Absicht? Er will einen vernünftigen Beruf erlernen, er will ehrlich arbeiten, er will Geld verdienen, er will essen können und er will seine Schuld abarbeiten. Wie würden wir so jemanden in unserer Kultur empfinden, der sich so verhält? Ein klasse Kerl, oder? Einer, der was versaut und der jetzt sagt, ich lerne jetzt einen vernünftigen Beruf, ich werde ehrlich arbeiten mein Leben lang, ich hänge mich richtig rein, ich werde Geld verdienen und ordentlich sparen, ich werde euch alles zurückzahlen, was ich hier an Schuld erzeugt habe. Da würden alle sagen, das ist ein guter Sohn. Ne? Im schwäbischen Haushalt würde man sagen, also so jemand, der sein Familienvermögen so belastet hat, ist ja klasse, dass er jetzt Verantwortung übernimmt. Das wäre ein verantwortlicher schwäbischer Handwerker. Ihr seid so ruhig. Im tiefsten Sinne zeigt diese Haltung, dass er nicht als Sohn nach Hause zurückkehren will, sondern er kommt zurück in die Situation, aus der er kommt. Wieder geht er in die Enge zurück. Wieder ist er innerlich nicht frei. Er will Knecht sein. Er will nicht die Beziehung zum Vater. Er will die Distanz halten und das Ganze abarbeiten. Ich glaube, es liegt daran, dass er die Größe und Schwere seiner Schuld nicht versteht. Er hat der Wirklichkeit des Problems noch nicht ins Auge gesehen. Jetzt steht er am Rande des Dorfes. Ihr müsst euch da jetzt mit reinfinden. Er steht am Rande des Dorfes, hat sich das alles zurechtgelegt, hat aber noch nicht verstanden, was das Problem im Kern ist. Und das ist die Botschaft, die Jesus den Pharisäern sagt. Ihr, die ihr so top geschult seid in frommen Themen, ihr habt noch nicht verstanden, was präzise das Problem ist. John Ortberg sagt über diese Stelle, dass er jetzt auf dem besten Weg ist, der ältere Bruder zu werden. Es ist so schwer, nicht der verlorene Sohn zu sein, ohne der ältere Bruder zu werden. Er geht genau in den Modus zurück, wie wir es in 2 Wochen beim älteren Bruder sehen werden. Genau in diesen Modus ist er dabei, zurückzugehen. Und seine Rede, seine geschickte, fromme Rede, die er sich zurechtlegt, die zielt genau auf den Punkt ab. Und jetzt haltet euch fest, schnallt euch an. Wir lesen das als ein tollen Satz fromm. Jesus hat gebildete Zuhörer vor sich. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sind sehr gebildete Leute. Die haben fast das ganze Alte Testament im Kopf. Die können das auswendig fast komplett aufsagen. Die sind richtig fit. Und Jesus spielt mit ihnen. Und Lukas ist ein ganz gebildeter Autor. Der geht bis in die Formulierung sehr präzise vor. Eine sehr schöne, anspruchsvolle Sprache nutzt er. Und diese geschickte, fromme Rede, die jetzt dem Jüngeren in den Mund gelegt wird von Jesus, die kommt den gebildeten Zuhörern sofort bekannt vor. Denn es ist die freie Wiedergabe eines Wortes, das der Pharao nach der 8. Plage sagt, wo Israel gefangen ist in Ägypten und der Pharao kein Stück Einsicht hat, dem Gebot und dem Werk Gottes nachzukommen. Und nach der 8. Plage ist der Pharao so genervt, dass er seine Strategie ändert. Er will Mose und Abraham manipulieren. Und in 2. Mose 10, Vers 18 lesen wir, da rief der Pharao schnell Mose und Aaron herbei und sagte, ich habe gesündigt gegen den Herrn, euren Gott und gegen euch. Und es hören die Zuhörer, die sind gebildet, die merken diese Anleihe, die da drin steckt. Unsere Frage ist, was will der jüngere Sohn? Was will er? Was ist seine Absicht? Warum er das jetzt so formuliert? Und auch dazu brauchen wir wieder orientalisches Hintergrundwissen. Er will ja ein selbstständiger Handwerker werden. Das hat er aber noch nicht gelernt, das muss er erst lernen. Weil er war ja vorher Sohn im Haus, dann war er Erbe und jetzt muss er eine Lebensexistenz aufbauen. Aber in der alten orientalischen Welt, wie es auch hier vor ein paar Jahrzehnten noch war, kann ein junger Mann nicht einfach ein Handwerk erlernen. Das geht nicht. Der braucht die Einwilligung seines Vaters. Wenn der Vater nicht dieser Ausbildung zustimmt, kann er diese Ausbildung nicht durchlaufen. Und so versucht er noch einmal seinen Vater zu manipulieren. Ein letztes Mal soll der Vater erweicht werden. Er will unabhängig von seinem Vater bleiben, aber er braucht die Zustimmung, dass er Handwerker werden darf. Und das ist sein Plan. Und das ist sein Plan. Da steckt er drin, hat sich alles zurechtgelegt, weiß, wenn er jetzt ins Dorf zurückkommt, das wird ein Spießrutenlauf werden. Das Schlimmste, was dieser junge Mann je in seinem Leben erlebt hat, wartet auf ihn. Das ist doch der Hammer, oder? Und jetzt kommt alles auf eine Situation, wo ich hoffe, euer Herz kommt richtig rein. Jetzt kommt die erschütterndste Begegnung, mit der dieser junge Mann nie gerechnet hat und die auch die Zuhörer von Jesus völlig erschüttert. Jesus fährt fort und sagt in Vers 20, Lukas 15, über den Sohn: Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin. Was jetzt passiert, schockiert orientalische Zuhörer. Wir müssen bedenken, dass der Sohn die Familie bis auf die Knochen blamiert hat. Er hat sie vor der kompletten Sippe und der ganzen Dorfgemeinschaft entwürdigt. Der Vater müsste eigentlich distanziert in seinem Hause bleiben. Der hat ein Gut, das müsste alles abgesperrt sein. Und der Sohn steht an der einen Seite des Dorfes und geht mit mir jetzt gedanklich an die eine Seite des Dorfes. Da gibt es eine lange Dorfstraße und auf der anderen Seite liegt das Gut des Vaters. Und eigentlich müsste der Vater jetzt in dieser Bude sitzen, müsste so einen Halsschlagader haben, weil er verärgert ist, dass der sich wagt, nach all dem, er hat wahrscheinlich die Berichte über ihn gehört, dass der jetzt wagt, zurückzukommen. Und das ganze Dorf ist im Bild. Ihr müsst euch vorstellen, in so einem orientalischen Dorf gab es nicht so viele Nachrichten, wie Facebook heutzutage produziert. Da war so eine Information, die war die Nachricht des Jahres. Der Sohn kommt zurück. Alle wussten Bescheid. In so einem orientalischen Dorf haben wir gelernt, da hat keiner was geredet, ohne dass auf der anderen Straßenseite bekannt war, was da im Schlafzimmer verhandelt wurde. So war das in der Kultur. Die war nicht so individualistisch. Man hat gemeinschaftlich all die Dinge erlebt. Und jetzt kommt der von Weitem. Und man erwartet, dass der Vater in seinem Haus sitzt und zornig ist. Man erwartet, dass wenn der Sohn jetzt dieses Dorf betritt und jetzt geht mit mir auf diese Dorfstraße, die Kinder, der Pöbel, alle warten drauf, ihren Hohn, ihren Spott über diesen jungen Mann auszukippen. Und der Spießrutenlauf seines Lebens liegt ihm bevor. Und dann müsste er bis zu diesem Tor gehen. Und dann würde er nicht eingelassen werden. Es wäre nicht klar, ob der Vater ihn überhaupt empfängt. Und dann würde er vor diesem Platz sitzen. Und ihr müsst euch vorstellen, das halbe Dorf ist jetzt um diesen jungen Mann. Und die lästerlichen Sprüche, und die wisst ihr, die Orientalen, das sind nicht solche schweigsamen deutschen Männer. Da geht's richtig ab. Und die haben richtig gelästert über den Kerl. So muss man sich's vorstellen. Und im Grunde genommen ist die Situation, in die er jetzt kommt, die hier im Mittelalter der Pranger war. Vor dem Tor würde er sitzen wie am Pranger. Und alle würden warten, ob der Vater kommt oder nicht. Und wenn der Vater kommen würde, dann würde man erwarten, dass der einen Zornesausbruch hat, wie nur ein orientalischer Patriarch das hinbekommt. Er würde ihn zusammenfalten, zusammenschreien, vielleicht sogar mit körperlichen Schlägen in Empfang nehmen. Aber der Vater ist nicht so. Während der Sohn also noch vor dem Dorf steht, ihr seid mit mir gedanklich, der Sohn ist noch, der hat das Dorf noch nicht betreten, kriegt der Vater mit, dass der Sohn kommt. Er sieht ihn von Ferne und dann sagt der Text, da müssen wir ein bisschen reingehen, heißt es, er läuft ihm entgegen, aber das steht da nicht im Grundtext. Im Grundtext steht ein Fachwort aus dem Sport, aus dem Wettlauf. Der rennt so schnell er kann, steht da im Grundtext vom Begriff. Er rennt und das ist völlig unüblich in der orientalischen Welt. Kinder rennen, Frauen rennen, Männer bis 25 Jahre rennen. Orientalische Patriarchen rennen nicht, sie schreiten würdevoll und respektvoll durchs Dorf. Aber dieser Patriarch, der zieht sein Gewand hoch, dass seine Beine frei werden, was große Schande für einen orientalischen Patriarchen bedeutet. Und dann rennt er los. Jetzt denkt euch das Dorf. Alle kriegen mit, was da passiert. Alle wissen, wie der sich verhalten müsste. Er verhält sich nicht so. Die gucken durch ihre Fenster, die kommen vor die Tür und da rennt ein alter Knacker voll Speed durchs Dorf. So schnell haben die den noch nie laufen sehen. Und das Dorf schließt sich an. Natürlich schließt sich das Dorf an. Die haben ja keine Webcam, wo sie das beobachten können. Die gehen hinten ran und alle rennen dem Kerl hinterher. Das halbe Dorf ist hinter dem Vater, wo es nicht übertrieben ist zu sagen, dass er wahrscheinlich weint und dem Sohn entgegenrennt und alle sind schockiert, was hier passiert. Und die Schande, die ist auf einmal beim Vater. Und jetzt halt ganz dicht bei mir. Der Vater zieht die Schande, die der Sohn verdient hätte, wenn er in dieses Dorf kommen würde, die zieht er komplett auf sich. Der lenkt alles, was diesen Sohn treffen würde, lenkt er ab und zieht es auf sich wie so ein Blitzableiter. Und dann begegnet er ihm und sein Motiv wird hier auch dargelegt. Er ist innerlich bewegt, heißt es hier. Der Orientale, dessen Gefühle sitzen im Bauch, in seinen Eingeweiden. Die Bibel sagt im Grundtext, dass er sich gekrümmt hat vor Erbarmen. Der ist so bewegt, der Vater. Der krümmt sich vor Erbarmen, dass der Sohn auftaucht. Und dann erlebt der Sohn Liebe. Da heißt es, und er fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Im Orient küssen Männer bei der Begrüßung und bei der Verabschiedung. Aber das ist eine sehr robuste Geschichte. Die nehmen sich richtig und packen sich und dann geben sie sich einen Kuss rechts und links. Aber hier steht im Grundtext ein Wort, das von einem sehr zärtlichen Küssen redet. Er überschüttet ihn mit Küssen. Er küsst ihn zärtlich. Das sind die Übersetzungsmöglichkeiten. Und der Vater lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Das ist der Moment seines Lebens. Auf diesen Moment hat der Vater die ganzen Jahre gewartet. Der Vater war so entwürdigt worden von seinem Sohn vor der ganzen Öffentlichkeit, dass der Schmerz und die Qual, die der Vater die letzten Jahre erlebt hat, ihn hätten zerstören können. Aber diesen Moment vor Augen hatte der Vater, warum er diese ganze Qual ertragen hat. Er hätte als orientalischer Patriarch sich von seinem Sohn lossagen können. Und dann wäre der Schmerz über die Zeit vielleicht auch verklungen. Aber die Rückkehr des Sohnes wäre nie mehr möglich gewesen als Sohn. Dass der Vater diese Qual erträgt, ist die Voraussetzung, dass der Sohn zurückkehren kann. Wenn uns Unrecht oder Böses in unserem Leben geschieht, dann haben wir zwei Möglichkeiten im Wesentlichen darauf zu reagieren. Wir können den Gedanken der Rache denken, da komme ich gleich drauf. Oder wir können das Leid, das Unrecht in uns erzeugt, tragen und an irgendeiner Stelle vielleicht zur Vergebung kommen. Wer sich für den Weg der Rache entscheidet, der braucht sich seinem Schmerz nicht zu stellen, denn der kann den Schmerz umlenken. Ihr kennt das Sprichwort, die Rache des kleinen Mannes. Wenn mir was Schlimmes passiert, finde ich eine Möglichkeit, den Schmerz auf andere weiterzulenken. Der Vater verzichtet auf Rache. Er erträgt den Schmerz, damit für den Sohn die Rückkehr als Sohn offen bleibt. Der Sohn hat ja nicht verstanden, als er wegging, welches Leid er dem Vater zufügt. Sein Herz war so hart, dass er den Schmerz des Vaters nicht gesehen hat und nicht im Entferntesten verstehen konnte, dass er seinem Vater gegenüber schuldig wird. Viele Menschen unserer Zeit wissen nicht, was sie dem Herz Gottes antun. Sind so hart, dass überhaupt kein Gefühl. Man fragt heute, spürst du noch was? Nee. Wir spüren oft gar nicht mehr, was es für Gott den Vater bedeutet, sagt Jesus hier. Und in dieser sichtbaren Demonstration des Leidens und der Liebe des Vaters öffnet er den Weg. Es braucht diese sichtbare Veranschaulichung kostspieliger Liebe, damit es Versöhnung gibt. 2. Korinther 5, Vers 19 wird Paulus später schreiben, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Die Versöhnung, die Gott anbietet, hat diesen Schmerz und dieses Leid gebraucht. Und der Vater ist willig, diesen Schmerz zu ertragen. Und das öffnet die Tür für den Sohn. Und jetzt kommen wir zum finalen Satz dieser Predigt. Der Sohn aber sprach zu ihm, Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Die Bibel übermittelt uns nur den ersten Teil dessen, was sich der Sohn vorgenommen hatte zu sagen. Die traditionelle westliche Auslegung sagt, der Vater hätte ihn unterbrochen, er hätte keine Gelegenheit mehr gehabt, diesen Satz zu vollenden. Das steht aber nicht im Text. Da heißt es nicht, der Vater unterbrach ihn. Der Text übermittelt uns einfach nur die Hälfte. Und Professor Bailey, dieser ausgewiesene Experte der Kultur, Zeit und dieses Gleichnisses, der sagt, dass die Sache anders liegt aus seiner Sicht, aus seiner orientalischen Kenntnis. Und der Gedanke, den er anbietet, in dem ich mich anschließe, der geht so. Dieser jüngere Sohn ist so getroffen von dieser plötzlichen Erkenntnis der Liebe des Vaters zu ihm, dass er das erste Mal beginnt zu verstehen, worin sein Vergehen liegt. Er beginnt das erste Mal zu verstehen, dass nicht die Verschwendung vom Familienvermögen, die Verletzung der Regeln das eigentliche Problem ist, sondern die Verletzung des Vaterherzens. Und deshalb verwirft er total fassungslos seine selbstgerechte Absicht, dass er als Handwerker zurückzahlen könnte, was er schuldig geworden ist. Das erscheint ihm fast absurd, dass er je den Schaden, den er verursacht hat, durch eigene Anstrengung und Mühe irgendwie zurechtbringen könnte. In diesem lichten Augenblick erkennt er das Ausmaß seiner Schuld. Und er erkennt, dass er es nie wieder gut machen kann. Das ist so eine brutale Situation für uns alle, auch die wir schon lange Christen sind. Diese Anfechtung, sich selbst zu rechtfertigen, selbstgerecht zu sein. Wisst ihr, ganz tief sind da so Gedanken drin, so im Grunde bin ich eigentlich schon ein guter Mensch. Also irgendwie bin ich schon auch ein guter Christ. Ich meine, ich werde jetzt mal wieder ein bisschen mehr stille Zeit machen und mich reinhängen und ich hole auch meine Lücke im Bibellesen auf und ich bringe mich auch wieder im Hauskreis ein. Aber im Grunde genommen bin ich so schlecht nicht. Menschen, die so denken, verstehen nicht, was die Schuld ist, die uns vom Vater trennt. Alle selbstgerechten Überlegungen, alle Selbstrechtfertigung findet ein Ende in der Begegnung mit dieser Liebe Gottes. Der junge Mann, der ausgezogen war, selbstbestimmt zu leben und der so sicher in sich selbst war, kapituliert in der Begegnung mit der Liebe des Vaters. Er erkennt, dass der Vater in seiner Liebe das Leiden auf sich genommen hat, in dem er gewartet hat. Dass er den Spießrutenlauf und die Demütigung auf sich gezogen hat, indem er ihm entgegenkommt und alles auf sich zieht. Was hier jetzt passiert, das erinnert an das erste der drei Gleichnisse, das verlorene Schaf. Der Sohn lässt sich finden. Und das ist die schwerste Aufgabe unseres Lebens. Unsere Selbstgerechtigkeit aufzugeben und uns finden zu lassen. Gehört brutal viel Demut dazu, zu sagen, wie das in dem alten Lied Stern, auf den ich schaue, in der letzten Strophe heißt, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Und es ist das Herz des Evangeliums. Das ist die Liebe, die unser Leben verändern kann. Wenn wir diese Liebe nicht irgendwie erfassen, und ich denke an Lydia, die erste Gläubige in Europa war, von der heißt es, und der Herr tat ihr das Herz auf. Wenn dieses Geschenk nicht kommt, in diesem Sinne muss man fast Calvinist werden, wenn Gott nicht auf uns zukommt und uns diese Möglichkeit der Umkehr schenkt, werden wir nie umkehren. Es ist so ein Geschenk, wenn man erkennt, dass ich es selber nie hinbringen werde. Und dass es diese Liebe des Vaters braucht, der alles Leiden auf sich nimmt. Dass mein Herz ergriffen wird und ich nach Hause kommen kann. Und Gnade annehmen kann und ich zu stolz und zu selbstgerecht bin, dass Gnade mich nur irritiert, sondern Gnade zum Geschenk meines Lebens wird, zum Glück meines Lebens. Leute, das ist so zentral. Wir als Freikirche, wir können dermaßen viel gute Werke tun und wir sind besser als die Landeskirchen und weiß ich, was man alles so im Inneren denken kann, wenn man zu so einer Truppe gehört, zu der wir gehören, wenn wir noch charismatisch sind und noch ein paar Offenbarungen haben und was wir alles so im Gepäck mit uns rumschleifen, ist doch die Wahrheit, dass wenn der Vater nicht auf uns zukommt und der Vater nicht an unserer Stelle den Spott und das Leid und die Not auf sich nimmt, wir es nie schaffen werden. Du mit den Süchten deines Lebens nie klarkommen wirst. Du mit deiner ganzen verworrenen inneren Welt, mit all deinen Anfechtungen nie klarkommen wirst, bis du nach Hause kommst. Wenn das Motiv unseres Glaubens nicht am Ende Liebe wird, dass alles, was wir tun und geben und einsetzen, nicht aus dem tiefsten Motiv der Liebe des Vaters zu mir und meine Antwort zu ihm entsteht. Wir werden immer gesetzliche Christen sein, wenn wir unsere Gesetze gut erfüllen, wenn wir uns gut fühlen, wenn wir einen schlechten Lauf haben und ganz schön viel versagen, wenn wir uns ganz schön schlecht fühlen. Diese Welt denkt, dass es im Grunde genommen so zwei Wege gibt. Es gibt so den moralischen Weg, konservative Leute, CDU-Wähler, konservative, fundamentalistische Christen. Dann gibt es den unmoralischen Weg, Grüne, Linke, Liberale. Und viele Leute in unserer Gesellschaft denken, dass das Evangelium von Jesus Christus dieser konservative Weg ist, moralisch sein. Aber das Evangelium ist weder Moral noch Unmoral. Das Evangelium ist ein ganz anderer Weg. Das Evangelium ist der Weg, wo die Liebe Gottes unser Herz berührt und uns versetzt in ein Leben. In der Erkenntnis Jesu Christi am Kreuz, des Leidenden für uns, steckt die Kraft der Veränderung jenseits von Moral oder Unmoral. Und dieses Evangelium möchte ich euch sagen. Es ist die Liebe, die unser Leben verwandelt. Und wer diese Liebe geschenkt bekommt und annehmen kann, wer die fassen kann, der ist der Glücklichste. Da kann kommen, was will. Der ist lucky. Wie das sehr bekannte Song unter der jüngeren Generation, Lucky. Ein Lied, das mir viel bedeutet in meiner Liebesbeziehung, in der ich lebe. Auch Ehe genannt. Wir haben das Lied umgeschrieben und werden es gleich hören. So ein Geschenk. So glücklich, der diese Liebe annehmen kann und fassen kann. Ich wünsche es jedem von uns. Lass uns beten.